Wir wollten nichts mit der Vergangenheit zu tun haben. Wir wollten leben. Und wir wollten die Vergangenheit hinter uns lassen. In der Meinung, sie wird uns nicht einholen.
Ruth Melzer, geboren 1935 in Tomaszów, Polen.
Ja, stimmt. Ich wollte genauso lange nicht erzählen.
Eva Sepesi, geboren 1932 in Budapest, Ungarn.
Nee, von Abschließen war bei mir nie die Rede. Ich wollte das endlich an die Öffentlichkeit bringen.
Charlotte Knobloch, geboren 1932 in München.
Aber das hatte man sich ja nach dem Krieg überhaupt nicht vorstellen können, als Überlebende der Shoah, dass die Pogromnacht, die Deportationen und die ganze Angst von uns Juden, dass das Themen sind, die 50 Jahre später gefragt sind.
Ruth Weiß, geboren 1924 in Fürth.
Ich habe richtig angefangen zu sprechen über den Holocaust. Erst nachdem ich in Ruhestand getreten bin, da hatte ich ja Zeit dafür.
Leon Weintraub, geboren 1926 in Lodz, Polen. Alle fünf sind Überlebende des Holocaust. Alle fünf leben bis heute. Und alle fünf eint heute die Überzeugung, es ist wichtig, aus erster Hand Zeugnis zu geben von dem Leid, das jüdische Verfolgte wie Sie in Nazi-Deutschland erfahren haben.
Ich habe eine geschichtliche Verantwortung.
Weil ich finde, das ist eine Pflicht von mir gegenüber den vielen unschuldigen Menschen, die sind damals stumm gemacht und ermordet worden, die können nicht mehr erzählen.
Sonst kann das wieder passieren, was passiert ist.
Damit vor allem die junge Generation nicht sagen kann, das hat mir aber nie jemand davon etwas gesagt.
Man muss etwas tun, jeder nach seinem Vermögen, um vor allem in Schulen, Jugend aufzuklären über das wahre Gesicht der Nazis, von dem niemand, der das an eigenem Leibe erlebt hat.
Ruth Melzer, Eva Sepesi, Charlotte Knobloch, Ruth Weiß, Leon Weintraub. Alle waren im Nationalsozialismus alt genug, um die antijüdische Rassenpolitik der Hitler-Diktatur und die judenfeindliche Haltung der deutschen Mehrheit in vollem Bewusstsein eines verständigen Kindes zu erleben. Heute sind sie fast alle älter als 90 Jahre. Sie gehören damit zu den letzten Holocaust-Überlebenden, die sich erinnern und erzählen können. Und sie denken darüber nach, wer erinnert, wenn sie nicht mehr sind.
Die Zeit läuft weg. Man darf nicht so tun, als ob man für immer lebt. Das Einzige, was wir wissen im Leben, dass wir auch sterben werden.
Ein Satz, der noch mal ganz anders klingt aus dem Mund einer Holocaust-Überlebenden, die dem geplanten Massenmord an den Juden im Deutschen Reich entgangen ist.
Ich bin keine Überlebende eines KZs. Wenn ich eine Veranstaltung in der Schule habe, das sage ich immer sofort. Oder bitte die Lehrerin, das klarzumachen. Wir hatten in Afrika den Status einer Flüchtlingsfamilie, nicht genau wie die Migranten in Deutschland heute.
1936 rettet sich die jüdische Familie von Ruth Weiß auf eines der letzten Schiffe, die jüdische Exilanten nach Südafrika bringen konnten. Die Familie flieht damit vor dem aufflammenden Judenhass, einer Gefahr für weit mehr als das religiöse Leben. In Ruth Weiß' Erinnerung haben sich zwei Szenen eingebrannt.
Eine kleinere Gruppe von Hitlerjugend, die an uns vorbeigezogen sind und dieses Lied gesungen haben, wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Und die sind an uns vorbeigelaufen, haben uns überhaupt nicht angesehen. War eben ein Lied, das sie gesungen haben. Und das andere, was sehr schlimm war, eine Prozession von einigen Lastwagen, auf denen große Käfige standen, in denen jeden Einzelnen ein Jude saß. Keiner hat mir das je bestätigen können, ob das wirklich passierte oder nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich sowas Ähnliches vielleicht gesehen habe und dass sich das in meinem Kinderkopf irgendwie befestigt hat. Aber es blieb ein Schreckbild für mich.
So sehr, dass Ruth Weiß die Szene bis heute nicht vergessen hat, ob sie sich nun so zugetragen hat oder nicht. Damit muss man bei Berichten von Zeitzeugen mitunter rechnen, sagt Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz. Der Historiker hat auch eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek Regensburg mitkuratiert, die den programmatischen Titel trägt »Ende der Zeitzeugenschaft«. Die noch bis Ende Juli laufende Schau arbeitet die unzähligen Interviews, Filmaufnahmen und Zeitungsartikel auf, in denen Zeitzeugen ihre Geschichte erzählen. Skribeleit betont:
Zeitzeugen sind keine Geschichtswissenschaftler, sondern tatsächlich geht es um eine Aura, um eine Authentizität, um eine Autorität. Das verkörpern Zeitzeugen heute. In den 80er Jahren ging es um ganz andere Dinge. In den 80er Jahren war das Aufsuchen von ehemaligen Häftlingen, von Überlebenden, ein Hervorholen aus dem Vergessen. Eine Gegenerzählung zu öffentlichen Narrativen. Hier war ja gar kein Lager. Und seit den 90er Jahren gibt es tatsächlich so einen Boom von Zeitzeugenschaft. Das hat Gründe. Diejenigen, die den Lagern entronnen sind, die ja meist in relativ jungem Alter waren, haben eine Pensionsgrenze überschritten und wollten erzählen. Ganz wichtiger Punkt, wann auch die Gesellschaft, eine Schulklasse bereit war, Zeitzeugen zuzuhören. Und sie sind jetzt auf ein sehr aufmerksames Umfeld gestoßen, ausgelöst auch durch mediale Ereignisse, wie zum Beispiel den Film Schindlers Liste.
Seither gehören Zeitzeugen zum festen Bestandteil der Erinnerungskultur und Politik. Noch treten sie zum Beispiel in Schulen, Bildungseinrichtungen oder zum Holocaust-Gedenktag im Bundestag immer um den 27. Januar herum auf. Dem Tag, an dem die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz erreichte.
Sehr geehrte Repräsentanten der Verfassungsorgane, Mitglieder des Deutschen Bundestages, Millionen Opfer, deren wir heute gedenken, Sie sind in unseren Herzen. Sie werden nicht vergessen. Niemals. Das Zweite gilt den Zeitzeugen. Viele haben an diesem Pult von unfassbarem Grauen berichtet. Wir geben jetzt den Stab der Erinnerung an Sie ab, im Vertrauen, ihn in gute Hände zu legen. Vergessen Sie uns nicht.
Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren, die Shoah begann nicht mit Auschwitz. Sie begann mit Worten. Sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft.
Eva Sepeschi warb in diesem Jahr wie Charlotte Knobloch im Jahr 2021 an höchster politischer Stelle dafür, sich gegen das Vergessen zu stellen und für ein Nie-Wieder einzutreten. Aus dem Mund von Betroffenen haben solche Worte Alleinstellungsmerkmal. Sie sind eben keine neutrale Wiedergabe historischer Fakten, wie etwa von Geschichtswissenschaftlern. Hier setzt die Regensburger Ausstellung zum Ende der Zeitzeugenschaft an, erklärt Jörg Skribeleit.
Wir hinterfragen nicht die Berichte der Zeitzeugen. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern wir wollen deutlich machen, dass das nicht nur Sprechautomaten sind. Ja, es ist so, sie haben ihre Geschichte hunderte Male, manche tausende Male erzählt. Sie sind es gewohnt, vor Schulklassen zu sprechen. Aber wenn man in das Material reingeht, auch in einem chronologischen Rückblick, dann merkt man, wie viel brüchiger erste Erzählungen von derselben Person sind. Und wir haben gemerkt, was sie nicht erzählen können, wo auch wir als Gedenkstätte mit langjähriger Erfahrungen, mit ehemaligen Häftlingen, mit Überlebenden, mit den besten Absichten sie vielleicht auch instrumentalisieren, unter einen Erwartungsdruck setzen.
Einen Erwartungsdruck, den auch Charlotte Knobloch kennt. Die heutige Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern entkam den Nazis in ihrem Geburtsort München und fand Zuflucht bei der ehemaligen Hausangestellten ihres Onkels im mittelfränkischen Aberg. Ihre Anstellung hatte sie zuvor verloren. Die Rassengesetze hatten es ihr verboten, als Arierin für einen Juden wie Charlotte Knoblochs Onkel zu arbeiten. Ein Lokalpolitiker hörte in den 1990er Jahren von der Geschichte und lud Charlotte Knobloch ein, ihre Geschichte vor Gymnasialschülern der Region zu erzählen.
Ich war da ziemlich unbedarft und habe dann zugestimmt, dass ich dahin fahre nach Gunzenhausen, mit den jungen Leuten spreche, über mein Leben erzähle und dann auch Fragen beantworte. Das war das erste Mal, dass ich über die Vergangenheit gesprochen habe. Und da habe ich mich nicht einschätzen können. Und während der Erzählungen und später dann der Fragen konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Also das war für mich eine Tortur unbeschreiblicher Art. Also ich war so entsetzt über mich selbst, dass ich gedacht habe, nee, da muss noch einige Zeit vergehen. Aber es hat sich dann doch ergeben, dass das natürlich verschiedene andere Schulen interessiert hat. Und heutzutage, das weiß mein Büro, das wissen alle, wenn so eine Anfrage kommt und weiß Gott wo, ja, dann bin ich dabei. Ja, dann bin ich dabei.
Als Zeitzeugin, die authentisch aus der Zeit von Hitler-Deutschland erzählen kann, erhofft sich Charlotte Knobloch, unter ihren Zuhörern Multiplikatoren für ihre Worte zu gewinnen. Für sie ist das ein Weg, mit dem absehbaren Verlust der Zeitzeugen umzugehen.
Da setze ich sehr viel darauf, dass junge Leute sich einschalten und sagen können, das habe ich von der und der oder von dem und dem gehört, wie das damals war. Das habe ich mir von den Zeitzeugen gemerkt, dass Hitler nicht vom Himmel gefallen ist, sondern von den Leuten gewählt wurde, von allen. Und was der Mensch eigentlich seinen Nachbarn, seinen Verwandten antun kann, von heute auf morgen. Dass die Leute, die im Haus waren, mich gegrüßt haben und die mir auch gedankt haben, am nächsten Tag haben sie mich angespuckt. Das muss man den jungen Menschen sagen. Und ich habe da große Hoffnung, dass diese Klassen, die ich getroffen habe, weitergeben, was sie von mir damals gehört haben.
Eine Hoffnung, die auch Eva Sepeschi hat. Und das umso mehr nach dem, was ihr die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, vor denen die gebürtige Ungarin und heutige Wahlfrankfurterin im Laufe vieler Jahre gesprochen hat.
Wo ich in den Schulen war, Nürnberg, Stuttgart, Konstanz, wirklich, wir werden die Zeugen der Zeitzeugen. Sie selbst, die Jugendlichen alleine, haben das gesagt. Die haben mit mir richtig gefühlt und die haben das, können die nicht vorstellen, dass es wirklich so gab, wie es war. Es ist auch unvorstellbar eigentlich.
Eva Sepeschi wächst als Kind jüdischer Eltern unbeschwert in Budapest auf. Doch unter dem Einfluss der deutschen Nazis und der heimischen Rechten werden Ende der 1930er Jahre auch in Ungarn Gesetze erlassen, die Juden benachteiligen und ausgrenzen. So muss auch Evas Vater Károly sein Bekleidungsgeschäft aufgeben, das die vierköpfige Familie bis dato ernährt hatte. Sie selbst wird von ihrer Mutter über die Grenze in die Slowakei geschickt. Dort kümmern sich zuletzt zwei Schwestern um Eva, bis die Deutschen im Sommer 1944 auch in der Slowakei einfallen. Im Herbst 1944, wenige Wochen nach ihrem 12. Geburtstag, wird Eva Sepeschi nach Auschwitz deportiert.
Erstmal hat man uns zum Bahnhof gebracht und ich habe dort gesehen, dieser Viehwaggon, wo Tiere waren. Und da haben die geschrien, wir sollen da reingehen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das wird kommen ein richtiger Zug. Und da sind wir reingestopft worden, so 70, 75, 80 Menschen. Also da könnte man nicht sitzen und nicht liegen, nur stehen. Und ich wusste nicht, wohin ich komme. Als wir ausgestiegen sind, war sehr viel Schnee, sehr kalt, Stiefel, Schreierei. Wo bin ich? Was ist das? Da sind wir eingetrieben worden. Nackt ausziehen und ich hatte eine dunkelblaue Strickjacke, was meine Mutter mir gestrickt hat. Ich wollte das nicht ausziehen. Dann haben die mir angeschrien. Na, dann habe ich gefalten neben mir hingelegt. Und dann kam die Aufseherin und mit ihr Fuß hat die das weggeschleudert. So unglaublich. Alles war schlimm. 5 Uhr geweckt, Zehlappe, das war sehr schlimm. Abgefroren, meine Hände und Füße.
Was Eva Sepeschi bei Ankunft in Auschwitz nicht weiß, wenige Wochen vorher wurden schon ihre Mutter und ihr jüngerer Bruder hierher gebracht und in der Gaskammer ermordet. Von Auschwitz kann auch Ruth Melzer erzählen.
Ja, bitte?
Hallo Frau Melzer, hier ist Simon Berninger.
Die 89-Jährige lebt heute in München. Das Martyrium, das sie als Kind durchlitt, hat sie nach dem Krieg, so gut es geht, zu vergessen versucht.
Erst habe ich auch gesagt, ich erzähle nicht, weil ich nichts weiß. Und dann merkte ich, dass viele Überlebende, die Schulen besucht haben, es nicht mehr können, zu alt waren. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt, das ist meine Pflicht jetzt. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, da habe ich gemerkt, bei mir bricht was auf. Also die Bilder von Auschwitz, diese Bilder sind immer da, die kann man abrufen. Die kann man nicht vergessen. Sie sind nicht konstant da, sonst kann man damit ja nicht leben. Aber abrufen kann man sie.
In Polen kommt Ruth Melzer erst in das jüdische Ghetto, das die Nazis in ihrem Geburtsort Tomaszów errichten. Dann in verschiedene Arbeitslager und 1944 nach Auschwitz. Nur weil inzwischen schon so viele andere Juden ermordet worden sind, gerät die damals 9-Jährige bei Ankunft nicht in die Fänge des berüchtigten Lagerarztes Josef Mengele, der die deportierten Kinder schon an der Lagerrampe für seine schmerzhaften und oftmals tödlichen Experimente aussortierte.
Als wir nach Auschwitz kamen, da hat es geheißen, es gibt keine Kinder mehr. Also war Mengele nicht am Gleis, sonst wäre ich nicht hier. Und das waren nur SS-Leute mit großen, großen Hunden, da kann ich mich erinnern. Also die Erinnerung an diese Hunde für mich enorm groß, weil ich klein war und die Hunde groß. Das waren laute Schäferhunde. Die SS-Leute und die Hunde, und die haben aufgeteilt, die Frauen und die Männer. Und dann hat man uns so in so Räume geschickt, wo man alles abgenommen hat. Es gab nichts, nicht mal ein Bild, nichts, nichts, nichts. Wir hatten gar nichts mehr in Auschwitz.
Doch Ruth Melzer überlebt die Hölle von Auschwitz. Genauso wie Eva Sepeschi. Jahrzehnte später kehren sie erstmals an den Ort ihres Martyriums zurück. Für beide ein Schlüsselmoment.
Ich wollte nicht sprechen, aber 1995, wo ich eingeladen war nach Auschwitz, für die 50-jährige Gedenktag, ja, dann habe ich angefangen zu sprechen.
Das sind jetzt 7 Jahre, glaube ich, her, habe ich beschlossen, mit meinen Kindern, Enkelkindern nach Polen zu fahren, auf eine Reise. Und dann habe ich das erste Mal über mein Leben gesprochen, dass sie überhaupt wissen, wo wir hinfahren. Und dann waren wir in Tomaschow, wo ich geboren bin, und dann waren wir auch in Auschwitz. Und da standen Japaner, Chinesen, wie ein Sightseeing-Objekt. Es war schon schlimm. Warum schlimm? Die Leute, ich kann nicht sagen, dass sie kein Interesse hatten, aber ich habe mir gedacht, wie viel verstehen die davon?
Auch das eine Motivation für Ruth Melzer, dann doch von Auschwitz zu erzählen. So, wie sie die Zustände in dem Vernichtungslager in ihrer ganzen Schrecklichkeit erlebt hat. Doch alles hat seine Grenzen, sagt Ruth Melzer.
Es kommen auch Fragen, dann muss ich sagen, ich beantworte das nicht. Meistens waren sie sehr belastend für mich, da habe ich gesagt, das kann ich leider nicht antworten. Oder ich war mal auch irgendwo in einer Schule und dann kamen arabische Schüler. Die saßen in der letzten Reihe und haben gelacht. Und dann kamen sie auf mich zu und wollten über die Israel-Politik mit mir sprechen. Habe ich gesagt, ich bin nicht verantwortlich jetzt für die Israel-Politik. Ich erzähle mein Leben. Wenn sie was anderes wissen wollen, dann sollen sie sich an jemand anderen wenden.
Ich habe auch die Frage bekommen, wie es zum Konflikt Palästina-Israel steht. Die Schulleiterin hat zwar unterbrochen und gesagt, heute sprechen wir über Holocaust. Aber ich habe gesagt, ich kann gerne antworten, ich habe meine Meinung darüber.
Leon Weintraub stellt sich bis heute den Fragen von Schülerinnen und Schülern, auch den Unbequemen. Mit 98 Jahren lebt er heute in Stockholm.
Guten Tag.
Geboren 1926 im polnischen Lodz, kommt Leon Weintraub nach dem Einmarsch der Wehrmacht ins Ghetto Litzmannstadt. 1943 wird er nach Auschwitz deportiert. Untergebracht im sogenannten Jugendblock.
Aus den Hohenschornsteinen von Auschwitz wallte unaufhörlich Tag und Nacht ein schwarzer, schwerer, nach verbranntem Fleisch stinkender Rauch, der alles durchdrängte. Eines Tages sah ich eine Menge nackter Männer. Ich habe nach gewissen Zögern gewagt zu fragen, was macht ihr hier nackt? Da sagt sie mir, wir warten auf Kleidung, um raus zur Arbeit gebracht zu werden. Und das Wort raus wurde mir zum Signal. Nun geschaut rechts, links, keine SS und mich tief in die Gruppe reingedrängt. Sonst wäre ich hier.
Die Häftlingsgruppe, in die sich Leon Weintraub hineinstiehlt, ist für einen Transport in ein anderes Lager vorgesehen. Unwissentlich entkommt er damit dem sicheren Tod im Vernichtungslager.
Denn nur ein paar Tage später, wie ich an einem Augenzeugen erfahren habe nach dem Krieg, wurde der Jugendblock für arbeitsuntauglich erklärt und in die Gaskammer gebracht und getötet.
Leon Weintraub wird ins Konzentrationslager Großrosen im heutigen Polen deportiert. Im Februar 1945 steht er dann ein zweites Mal auf der Todesliste der Nazis. Diesmal sollte er aber nicht in der Gaskammer, sondern bei einem der berüchtigten Todesmärsche sterben.
Der Todesmarsch von Großrosen nach Flossenbürg. Es war Winter, ich sehe von mir eine lange Reihe von Häftlingen. Ab und zu mal sah ich einen hingefallenen Häftling, der nicht mehr konnte, und liegen gelassen. Und angekommen in Flossenbürg, es war kalt, und auf dem Appellplatz eine Menge von Häftlingen hat sich aneinander gekuschelt, um die Kälte fernzuhalten. Kam mehr dazu, fühlen sich Riegel und Ringe. Und die außen wollten reinkommen, um von Körpern abgeschirmt zu sein. Und die im Kern waren fast am Ersticken vom Druck der vielen rundherum. Und wir waren in Baracken zu viert auf einer Brütze mit den Füßen zueinander. Und aufgewacht morgens mit einem kalten Fuß, wieder ein Leidensgenosse gestorben.
Von Szenen wie diesen erzählt Leon Weintraub, wenn er von Stockholm nach Flossenbürg zurückkehrt. Auch dieses Jahr wieder mit 98 Jahren.
Seit 2009 bin ich regelmäßig jedes Jahr in Flossenbürg am Befreiungstag, den 23. April. Denn nichts überwiegt die persönliche Begegnung mit Zeitzeugen.
An der heutigen KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hält es Gedenkstättenleiter Jörg Skribeleit für wichtig, dass noch lebende Zeitzeugen wie Leon Weintraub bei Gedenkakten wie in Flossenbürg dabei sind, solange sie eben noch können.
Zeitzeugen heute. Sie sind ein Pfand, mit dem man erinnerungspolitisch noch agieren kann. Aber irgendwann werden diese Menschen biologisch verschwinden, sie werden nicht mehr hier sein. Und was dann? Dann geht Erinnern in historisch fundierte, pädagogisch reflektierte und hoffentlich wertefundierte politische Beschäftigung mit diesem Erbe über. Und das ist unser aller Aufgabe.
Wie das gehen kann, dafür sensibilisiert die Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft in der Regensburger Unibibliothek. Hinter dem Titel steht bewusst ein Fragezeichen.
Und die Antwort, und das haben wir auch gemerkt bei der Kuration dieser Ausstellung, die Antwort ist, sich mit den Hinterlassenschaften dieser Menschen, die sie als Audiointerviews, als Zeichnungen, als Videointerviews uns schon längst gegeben haben, damit zu arbeiten. Und wir haben sehr intensiv hier in Regensburg auch mit Zeitzeugen, ehemaligen Häftlingen aus Flossenbürg, nicht gesprochen, sondern uns Material angeschaut, das in unseren und anderen Archiven schon liegt und waren tatsächlich sehr ergriffen und erschüttert. Also wir haben versucht, den Menschen durch das vorliegende Material näher zu kommen und sind es auch.
Der Besucher der Ausstellung kann das selbst nachempfinden, wenn er an einer von 11 Videoleinwänden Station macht. Sie zeigen Filmaufnahmen von Holocaust-Überlebenden, zum Beispiel ein Fernsehinterview von Otto Schwerdt aus den 1980er Jahren. Darin berichtet der inzwischen verstorbene Vorstand der jüdischen Gemeinde Regensburg von seinem Transport nach Auschwitz zusammen mit Freunden. Einen von ihnen erschoss die SS noch vor Abfahrt, aus reiner Willkür.
Dann frühmorgens, da trieb man uns zum Güterbahnhof, wir kamen in einen Waggon rein, wir waren zusammen in dem Waggon und mein Freund, der Mjodovnik, erhaschte einen Platz bei einer Luke, bei so einem kleinen Fenster, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie die Viehwaggons sind. Die Kühe, wenn sie dort transportieren, brauchen ja Luft, also sind ganz kleine Fenster, aber die haben mehr Platz, wie wir gehabt haben. Wir standen voll gedrängt, einer an dem anderen. Und dann stand ich mit der Ruschka zusammen, mit dem Schlammeck. Und da sagt der Mjodovnik plötzlich, pass auf. Und in demselben Moment kriegt er eine Kugel in den Kopf, war sofort tot, Blut überströmt. Und ist nicht hingefallen, weil gar kein Platz zum Hinfallen war. Der ist gestanden, Blut überströmt zwischen uns. Und es war schrecklich. Wir haben alle einen wahnsinnigen Schock gehabt. Ich konnte mich gar nicht beruhigen und keiner konnte sich beruhigen. Wir waren wie, das kann man gar nicht beschreiben. Ja, er war 16 Jahre alt. Ja, und dann fuhren wir ein paar Stunden und dann kamen wir nach Auschwitz-Birkenau. Jetzt machen wir Pause. Ja, können wir Pause machen?
Auf die Bitte, das Interview zu unterbrechen, kommt es den Ausstellungsmachern an. Es zeigt eben dies. Holocaust-Überlebende sind, wie Jörg Skribeleit sagt, keine Sprechautomaten. Wie könnten sie auch nüchtern erzählen über all das Schreckliche, das sie erlebt haben? Das Ausmaß soll die Nachwelt daran ablesen, dass sie im ungeschnittenen Rohmaterial der Fernsehaufnahmen ins Stocken kommen, um Fassung ringen, wenn sie das Unfassbare erzählen oder eben eine Pause brauchen.
Uns als Team kam es darauf an, damit auch die Gemachtheit nicht nur der Interviews, sondern auch die Gemachtheit unserer Erwartungen kritisch zu reflektieren. Und wir haben sehr intensiv diskutiert, wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen hinter diese Gemachtheit zu schauen, ob wir dann den Erzählenden vorführen. Also ich hoffe, aber ich glaube, das zeigen die Reaktionen, wir haben genau das Gegenteil erreicht, indem wir diese ganze Schrecklichkeit und Traumatisierung auch des Nicht-Reden-Könnens erfahrbar macht.
Viele Zeitzeugen haben außerdem selbst dafür gesorgt, dass ihr Schicksal nicht vergessen werden kann, wenn man es nur nicht vergessen will. Ruth Melzer, Eva Sepeschi, Charlotte Knobloch, Ruth Weiß und Leon Weintraub haben wie viele andere Holocaust-Überlebende ihre Geschichte in Büchern niedergeschrieben. Leon Weintraub hat dafür, dass man sich auch künftig an ihn erinnert, sogar sein Umfeld in die Pflicht genommen.
Meine Enkelin Ella, jetzt ist sie 24, ist in meine Spuren gegangen. Mein Sohn Robert kam mit ihr an, mit einem Aufnahmegerät. Und ich habe den gleichen Bericht, den ich vor Schülern halte, vor diesem Mikrofon gesprochen. Und die wird meinen Bericht in Schulen weitertragen.
In München nimmt Charlotte Knobloch auch die gesellschaftlichen Akteure in die Pflicht, die Erinnerungsarbeit weiterzuführen. Dafür hat sich die Überlebende jahrzehntelang in den zahllosen Ämtern eingesetzt, mit denen sie der jüdischen Community eine Stimme gegen das Vergessen der Shoah gegeben hat.
Museen, die ja dann einen größeren Wert noch haben als heutzutage, die müssen noch mehr in den Vordergrund treten, wenn es die Zeitzeugen nicht mehr gibt und natürlich sehr unterstützt werden. Es muss die Politik geben, die dieses Erinnern und Gedenken unterstützt. Also ich meine, auf die heutige Politik kann ich mich verlassen. Auf die künftige Politik habe ich ein großes Fragezeichen, weil man das ja nicht voraussagen kann. Aber da setze ich sehr viel darauf, dass die Öffentlichkeit sich einschaltet und darüber spricht, was sie von den Zeitzeugen gehört hat.
Charlotte Knobloch, Ruth Melzer, Eva Sepeschi, Ruth Weiß, Leon Weintraub. Sie und etliche weitere Zeitzeugen haben ihren Beitrag geleistet, damit das Schicksal ihrer Generation nicht vergessen wird. In nicht allzu weiter Zukunft liegt es an der Nachwelt, ihr Erbe anzutreten. Zu erinnern und zu mahnen. Gegen das Vergessen, damit sich die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte nicht wiederholt.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.